Anja, welche Weisheiten fallen dir denn so rund um die Themen Ernährung und Bewegung ein?
Man muss oder sollte jeden Tag 10.000 Schritte gehen.
Ja, ich gucke nachher gleich mal, wie viel ich heute schon geschafft habe. Dann fällt mir noch ein, an apple a day keeps the doctor away.
Ich kenne noch morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettler essen.
Ah ja, okay, eins noch und zwar, meine Mama hat früher immer gesagt, jeder Schritt macht schlank, wahrscheinlich um uns Kinder so ein bisschen zur Bewegung, zum Haushalt zu animieren, ich glaube eher sowas, ja.
Ja, oder wahrscheinlich ist das auch bei langen Wanderungen immer auch eine ganz gute Motivation, vielleicht, weiß ich nicht. Genau, aber eigentlich ist das eine ganz gute Überleitung für unser Thema heute.
Weil bei uns geht's heute darum, wie man mehr Bewegung in den Alltag bekommt.
Genau, weil Bewegung ist eine der drei Dinge, die man bei Typ 2 Diabetes ein bisschen ändern sollte, um einfach gut mit der Krankheit klarzukommen. Daneben ja abnehmen und sich ausgewogen ernähren. Jetzt also die Frage, warum mehr Sport, mehr Bewegung?
Richtig, und damit hallo zu unserem Podcast. Mein Name ist Sabine Pusch, ich bin Gesundheitsjournalistin und ich moderiere den Zuckerdetektiv.
Und mein Name ist Anja Kopf, ich bin ebenfalls Gesundheitsjournalistin aus dem Team von gesundheithören.de, also dem Audioangebot der Apothekenumschau und dem Diabetesratgeber, den ihr aus der Apotheke kennt. Ich habe Sabine dabei unterstützt, diese Folge vorzubereiten.
Und was wir da so rausgefunden haben, das wollen wir euch jetzt erzählen.
Viel Spaß beim Zuhören.
Zuckerdetektiv. Der Diabetes-Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
Ich habe jetzt, während das Intro gelaufen ist, mal kurz mein Handy geholt, um eben nachzuschauen, wie viele Schritte ich schon gelaufen bin. Man muss dazu sagen, es ist noch Vormittag, ja? Also es ist noch Luft nach oben, aber es sind immerhin 2571 Schritte.
Boah, das ist gar nicht so wenig eigentlich.
Eigentlich krass. Nicht, ne? Also so ein Tag im Homeoffice, da komme ich manchmal auf 300 oder so.
Ja, maximal.
Mhm.
Also ich habe nicht viele Schritte auf meinem Konto quasi, aber ich bin heute mit dem Fahrrad in die Arbeit gefahren.
Respekt, wie weit ist das denn?
Ich glaube, es sind so 15 Kilometer. Also es ist nicht wenig und das schaffe ich maximal zweimal die Woche, weil dann bin ich eigentlich auch echt im Eimer, weil es auch immer, hin geht's leicht bergauf. Das ist gerade morgens so, uff. Aber ich wusste, wenn ich das mache, dann fühle ich mich den ganzen Tag über total gut, weil ich mich einfach eben bewegt habe und auch an der frischen Luft war. Das ist ein ganz großer Unterschied zu, ich fahre mit dem Auto sonst hierher, den Klimaaspekt mal beiseite gelassen. Genau.
Man muss natürlich sagen, so wie die Anja jetzt 15 Kilometer einfach, ja, mit dem Rad auf die Arbeit zu fahren oder sowas, das ist natürlich schon das Ende der Fahnenstange, ja, da muss man schon ordentlich fit sein. Aber es ist ja vor allem wichtig, dass man überhaupt erstmal anfängt, sich zu bewegen.
Ja, und vor allem, dass es eben keine Qual ist, sondern dass ihr vielleicht dann auch sagt, okay, ist ja eigentlich ganz cool.
Richtig, und darüber haben wir mit drei Fachleuten gesprochen. Einem Diabetologen, einem Sportmediziner und einer Gesundheitspsychologin. Und von allen dreien haben wir uns Tipps für euch geholt.
Wir starten deswegen also mit
der Spurensuche.
Bewegung unterstützt die diätinduzierte Gewichtsabnahme. Uns hilft dann auch, wenn mal ein bestimmtes Gewicht erreicht ist, dieses zu halten. Und von daher ist es natürlich schon so, dass eine Kombination aus Ernährungsumstellung und Bewegung das Entscheidende eigentlich ist.
Das ist Dr. Martin Kornmann.
Ich habe meine eigene diabetologische Schwerpunktpraxis vor 5 Jahren abgegeben und bin jetzt im Vorstand der AG Diabetes, Sport und Bewegung immer noch tätig.
Wenn ihr abnehmen wollt, dann ist das Entscheidende also nicht die Bewegung, sondern die Ernährung. Ganz verknappt gesagt, weil es ja eigentlich ein riesiges Thema ist, viel Gemüse essen, wenig Zucker.
Aber Bewegung und Sport können schon dabei helfen, dass sich die mühsam verlorenen Kilos nicht wieder ansetzen. Und es gibt auch tatsächlich noch ganz viele andere Gründe, warum es sich lohnt, Sport zu machen und in Bewegung zu sein. Wenn da nicht der innere Schweinehund wäre, den kennen wir ja, glaube ich, alle.
Oh ja. Los geht's aber mit der Frage, warum ist Sport denn eigentlich so gut? Schauen wir uns doch mal die Studienlage an.
Und da wurden echt erstaunlich viele unterschiedliche, sehr positive Effekte gefunden. Wir haben mal 4 Stück rausgesucht, die euch besonders helfen könnten.
Punkt 1. Bewegung bzw. Sport lässt den Blutzuckerspiegel sinken. Ich erkläre euch mal den Mechanismus, der dahinter steckt. Und zwar ist es so, dass wer sich bewegt, wer sogar richtig sportelt, der gibt den Muskeln, die schon da sind, Arbeit und baut zusätzlich neue Muskeln auf. Und zum Arbeiten brauchen die Muskeln, die neuen und die alten, Zucker, also die Glucose aus dem Blut. Zusätzlich reagieren die Zellen, also zumindest für kurze Zeit mal, wieder besser auf das Insulin. Das heißt, mehr Zuckerumsatz, bessere Insulinwirksamkeit und das bedeutet dann, dass der Blutzuckerspiegel im Blut sinkt. Super.
Punkt 2. Wir haben eine recht neue Überblicksstudie vom Deutschen Diabeteszentrum gefunden. Die hat mehrere Studien aus aller Welt ausgewertet. Und die zeigt, wer sich bewegt, der senkt auch das Risiko für Folgeerkrankungen, also zum Beispiel für einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall und das diabetische Fußsyndrom. Darüber erfahrt ihr übrigens mehr in Folge 15.
Punkt 3. Wir wissen ja durch die vielen Gespräche mit euch, dass eine chronische Erkrankung wie Diabetes einfach eine ziemliche Belastung ist. Und Sport kann das zwar nicht zu 100% ausgleichen, aber trotzdem zeigen Studien, dass mehr Bewegung, mehr Sport einfach die Lebensqualität verbessert. Und dass es einem nicht nur körperlich, sondern eben auch emotional besser geht.
Ja, und damit zu Punkt 4, weil mit Bewegung macht ihr was für euren ganzen Körper. Also zum Beispiel verbessert ihr euren Blutdruck, ihr senkt den Stresshormonspiegel in eurem Körper und, das hatte ja Sabine gerade schon gesagt, durch die Bewegung baut ihr ja Muskeln in eurem Körper auf und beansprucht euren Körper ja auch. Und dadurch habt ihr einfach viel mehr Kraft und viel mehr Beweglichkeit. Und spätestens, wenn man das spürt, dann merkt man auch, ja okay, das hat sich jetzt gelohnt für mich.
Als du jetzt gerade so erzählt hast, ne, da musste ich total an Jutta denken aus Folge 13.
Aha, stimmt, ja.
Ne, also für euch vielleicht kurz, die hat nach einem ziemlich krassen Erlebnis neben ihrem Diabetes auch eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt und eine Depression. Und was sie uns dann erzählt hat, war eben, dass es ihr geholfen hat, täglich rauszugehen. Und ihre Geschichte, also ich glaube, die hat uns beide,
ja,
ne,
definitiv
nachhaltig beeindruckt. Also wenn ihr die Folge verpasst habt, hört gerne mal rein, Folge 13.
Sabine, wir eiern hier gerade mit so zwei Begriffen rum, also die Bewegung auf der einen Seite und Sport auf der anderen Seite.
Ja, ja. Und da gibt's auch Unterschiede und dazu nochmal Dr. Kornmann.
Bewegung ist alles, was wir so aktiv im Verlaufe des Tages tun. Sport ist etwas Zielgerichtetes, was durch ein Training dann auf ein bestimmtes Ziel hinaufarbeitet. Ja. Man sagt ungefähr, dass so die prozentuale körperliche Leistungsfähigkeit über 40%, das bezeichnet man dann als Sport und alles darunter ist Bewegung.
Ja, okay. Also wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr seid total entspannt, so im Ruhelevel nenne ich es mal, und alles, was dann 40% da rüber geht, das ist also Sport.
Genau, wobei ich empfinde es mit diesen 40% schon so ein bisschen abstrakt.
Ja, das stimmt.
Und deswegen kann man vielleicht das auch so sagen, wenn man dabei nicht mehr singen kann, dann ist es definitiv Sport.
Ich habe aber auch an vielen Stellen gelesen, dass wir alle totale Bewegungsmuffel sind. Also Deutschland bewegt sich definitiv zu wenig. Deswegen habe ich mir auch die Frage gestellt, wie viel soll es denn sein? Also wie viel Sport, wie viel Bewegung sollte ich so in meinen Alltag einbauen?
Ja, da gibt es so eine grobe Faustregel. Und zwar stellt euch mal eine Pyramide vor mit 3 Etagen.
Also so ähnlich wie die Ernährungspyramide. Ich habe die im Kindergarten in der Grundschule gelernt, wo an der Spitze das steht, was super unwichtig ist oder was total wenig sein soll. Und unten die Basis ist so das, was am meisten sein soll.
Genau, genau. Und ganz oben in dem Fall bei der Pyramide steht das Sitzen.
Steht das Sitzen, haha.
Ja, genau. Ganz oben auf der Pyramide thront das Sitzen. Und das sollte man möglichst wenig machen, aber da kommen wir später noch dazu. Und ganz unten, so die breite Basis der Pyramide, das ist die Bewegung, die man im Alltag haben sollte. Also das sollte die meiste Zeit des Tages ausmachen. Das ist das Stehen zum Beispiel, wie wir jetzt hier den Podcast aufnehmen, im Stehen, immer so ein bisschen in Bewegung. Aber das ist zum Beispiel auch, wenn man mit dem Fahrrad zum Supermarkt fährt, wenn man Getränkekisten in den Keller trägt oder Klassiker halt wie der Verdauungsspaziergang am Nachmittag. Also eigentlich alles Dinge, die man ganz einfach in den Alltag einbauen kann und die viele von uns ja eh machen. Also das ist alles diese Alltagsbewegung.
Das ist übrigens auch eine sehr gute Überleitung zu unserem zweiten Experten, dem Professor Martin Halle. Der ist Sportmediziner an der TU München und der hat uns für diese Folge ziemlich gute Alltagstipps auch nochmal geliefert, wie man ja Sport in den Alltag bekommt. Also.
Ganz leichte Übung beim Spazierengehen. Normalerweise mache ich es ja so, dass ich schulterbreit den rechten Fuß und den linken Fuß voreinander. Das nennt man Gehen. Wenn ich das jetzt aber so mache, dass ich jenseits der Schulter die Beine auseinandernehme und dann spazieren gehe und das mal 10 Meter mache oder sogar sage, okay, dann mache ich danach so ein kleiner Trippellaufen, also dass ich nur auf den Zehenspitzen kurz mal meine 20, 30 Sekunden und dann wieder spazieren gehe, mache, das ist ein Intervalltraining und das kann jeder auch einbauen in die normale Belastung, die da heißt spazieren gehen.
Gut, also die Basis Alltagsbewegung. Kommen wir mal zurück zur Pyramide. Was ist denn in der Mitte von dieser Pyramide?
Alles, was wir unter Sport verstehen, also Ausdauertraining wie Joggen, Schwimmen, Walken und Krafttraining oder auch sowas wie der Klassiker eben beim Krafttraining, die Liegestütz. Oder eine schöne Übung für die Oberschenkel können wir auch gleich mal machen.
Rücken an die Wand, 45 Grad im Kniegelenk und einfach mal gucken, wie lange man an der Wand sitzen kann. Ja, das ist vielleicht am Anfang erstmal 20 Sekunden und dann geht's nicht mehr. Aber die nächste Woche sind es 30 Sekunden und dann sind es irgendwann sogar eine Minute. Und das ist das, was diese kleinen Prisen an körperlicher Bewegung über den Tag ausmachen. Hier geht's darum, Aktivität der Muskulatur in den Alltag zu integrieren.
Das mache ich übrigens auch beim Zähneputzen, weil ich,
wow,
weil ich da eine ganze Zeit lang genau diese Übung, diese Wandsitzübung, während des Zähneputzens gemacht habe.
3 Minuten lang?
Nee, das sind 3 Minuten habe ich tatsächlich nicht geschafft, aber ich habe gemerkt, dass das immer besser wurde, je länger ich das gemacht habe. Genau, und ich finde, das ist eigentlich schon auch irgendwie, wie soll ich sagen, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man auch Krafttraining auch einfach in Alltagssituationen einbauen kann.
Ja, cool, weil ich habe auch so eine Zahnputzübung und zwar, wie nennt man das, Fersenheber. Also ich gehe quasi immer auf die Zehenspitzen, mal mit einem Bein, mal mit beiden Beinen und das geht krass auf die Waden und trainiert auch noch das Fußgelenk. Und ist sehr anstrengend, aber sehr gut und ideal beim Zähneputzen.
Also gut, hier auch nochmal 2 zusätzliche Zahnputzübungen für euch.
Ja, genau. Und Anja, weil du ja gefragt hast, wie viel Bewegung, da muss man einfach sagen, es kommt so ein bisschen drauf an, wo man halt startet, ne? Weil wenn man jetzt bisher noch nicht viel oder gar nicht groß sich bewegt, dann ist es ja schon mega gut, wenn derjenige oder diejenige dann jeden Tag eine kleine Runde spazieren geht. Und das könnt ihr dann natürlich steigern, wenn ihr merkt, dass euch das gut tut und das dann durch gezielten Sport einfach ergänzen.
Genau, wobei, da gibt's gesundheitlich gesehen schon nochmal ein paar Punkte, auf die ihr achten solltet, so Stichwort Sportcheck beim Arzt. Also das gilt gerade für Menschen, die noch nie oder schon echt sehr lange keinen Sport mehr gemacht haben. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich wollte sie nur schon mal ankündigen.
Genau, und jetzt kommen wir noch zu einer anderen Sache, die ja auch schon angekündigt wurde, das Sitzen. Und das sollte einfach im Alltag am wenigsten Raum einnehmen. Wenn ihr sitzen müsst, weil wir müssen alle sitzen, dann ist es einfach wichtig, dass ihr hin und wieder aufsteht, euch bewegt, euch streckt, vielleicht Anrufe im Stehen erledigt oder sowas.
Okay, also heißt zusammengefasst, ein bewegter Alltag ist die Grundlage und sollte die meiste Zeit auch einnehmen an einem Tag. Regelmäßig Sport ergänzt das und sitzen nur dann, wenn es eben sein muss.
Wobei sich alle unsere Expertinnen und Experten und auch die, die wir nicht gefragt haben, einig sind, jeder Schritt zählt. Und was ich damit sagen will, ist, ihr müsst keinen Triathlon oder Marathon laufen, sondern es kommt wirklich drauf an, wo startet ihr und was schafft ihr aktuell gerade. Und das sagt auch der Sportmediziner Martin Halle.
Nicht zu viel wollen, kleine Schritte machen und dann stetig steigern. Das ist das A und O. Und wir fangen da an, wo jeder beginnen kann. und das auch selber messen kann, wie viel kann ich spazieren gehen, vielleicht zügiges Gehen machen. Und da sind viele dabei, die sagen, puh, also 200 Meter mehr schaffe ich nicht, da muss ich mal stehen bleiben. Wunderbar, dann sind es die 200 Meter und dann steigern wir es so, dass jeden Tag diese 200 Meter einmal gemacht wird. Es geht darum, der erste Schritt heißt Train the Brain, übersetzt heißt erstmal in die Regelmäßigkeit kommen und das Gehirn trainieren.
Und das ist übrigens gar nicht so kompliziert, wie das manchmal vielleicht klingt.
Auch wenn es diesen inneren Schweinehund gibt, diese innere Stimme, die einem dann sagt, wenn man gerade so richtig schön gemütlich auf dem Sofa sitzt, dass man doch besser da bleiben soll und sich nicht anstrengen soll. Ne? Anja, und du hast dich ja dazu mit einer Gesundheitspsychologin unterhalten, ne?
Genau, mit Professorin Theda Radke von der Uni Wuppertal. Und ich finde, sie hat ein paar richtig gute Ansätze im Gespräch geliefert. Ich habe das für euch mitgeschnitten.
Dann hören wir mal rein.
Hi, mein Name ist Yves und ich bin im Team von gesundheithören.de. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Und da bin ich im Hintergrund für die Tontechnik und Postproduktion zuständig. Das heißt, ich bin dabei, wenn wir Interviews führen oder neue Folgen im Studio aufnehmen. Das Audiomaterial, was wir da gesammelt haben, schneide ich dann und mische es so ab, dass ihr es jederzeit zu Hause oder auch gern unterwegs gut und verständlich hören könnt. Neben den Themen, die eure Gesundheit betreffen, bedienen unsere Podcasts eine ganze Bandbreite an verschiedenen Formaten. Da kommen interessante Leute aus der Branche zu Wort und liefern Blicke hinter die Kulissen, wie man so schön sagt. Wir recherchieren zu relevanten Themen wie zum Beispiel der Gendermedizin oder tauchen auch mal ab in die Vergangenheit und schauen uns an, wie Medizin so vor unserer Zeit war. Bei gesundheithören.de findet ihr also einen ganzen Fundus an wirklich ordentlich geprüftem Material. Mit dem könnt ihr euch aufklären oder euren eigenen Blickwinkel abgleichen. Das Ganze ist kostenlos und immer auf dem Stand der Dinge. Also, hört doch mal rein und wenn ihr findet, dass wir gute Arbeit leisten, dann sagt es gerne weiter.
Hallo Frau Radke und schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, vielen Dank, Frau Kopf.
Wieso ist es denn für so viele Leute so schwer, sich aufzuraffen und zu sagen, cool, ich bewege mich mehr oder vielleicht sogar, ich mache sogar Sport?
Ja, das ist in der Psychologie tatsächlich etwas, was auf alle Verhaltensweisen zutrifft, dass es sehr schwierig ist, mit neuen Verhaltensweisen anzufangen. Und da sollten wir erstmal auch ein bisschen gnädig mit uns sein und akzeptieren, dass wir nicht von heute auf morgen jetzt vom Sofa aufspringen und die absolute Sportskanone werden, sondern dass es auch okay ist, ganz langsam erstmal anzufangen, weil das natürlich auch sehr aufwendig ist und vielleicht auch im ersten Moment gar nicht so viel Spaß macht, Sport zu treiben. Man hat vielleicht auch bestimmte Bilder schon im Kopf, dass das unangenehm ist, dass man schwitzt. Man fühlt sich vielleicht auch im ersten Moment gar nicht gut dabei, sondern das ist einfach anstrengend. Man kommt aus der Puste, auch wenn das vielleicht auch etwas ist, wo der Arzt oder die Ärztin sagt, es wäre gut, Sport zu treiben. Dann ist das vielleicht auch was, was man selber gar nicht so intendiert hat. Also man will das vielleicht gar nicht von sich aus. Und dann anzufangen, macht es natürlich auch noch viel, viel schwieriger.
Was gibt's denn da für Tipps, wo Sie sagen würden, damit kann ich meinen inneren Schweinehund austricksen? Oder auch anders gefragt, wie schaffe ich es denn gegen diese Vorurteile, die ich vielleicht auch habe, irgendwie anzugehen?
Ja, also erstmal würde ich allen empfehlen, gar nicht so riesen Erwartungen an sich selber zu stellen und so die Idee zu haben, von heute auf morgen renne ich jetzt den Marathon.
Ja.
Sondern dass man sich ganz kleine, realistische Ziele setzt und erstmal wirklich guckt, in meinem Alltag, wie kann ich denn starten? Wie kann ich anfangen, körperlich jetzt mehr Sport oder aktiver überhaupt auch erstmal zu werden? Es muss auch gar nicht immer erst Sport sein, weil das verbinden wir auch gleich mit ganz viel Anstrengung.
Ja.
Sondern vielleicht auch einfach mal zu gucken, wo kann ich vielleicht eine Runde spazieren gehen in der Mittagspause oder im Homeoffice. Kann ich einfach mal jede Stunde aufstehen und eine Runde in die Küche gehen und vielleicht ein, zwei Übungen dort machen? Vielleicht, wenn ich bisher die Erfahrung gemacht habe, abends bin ich total müde. dass man vielleicht mal das umdreht und sagt, okay, vielleicht mache ich das als allererstes am Tag. Also ich stehe auf und mache dann 10 Minuten ein paar Yoga-Übungen. Und sobald man so erste positive Erfahrungen hat, steigt dann auch so das eigene positive Gefühl. Wir nennen das jetzt Selbstwirksamkeit. Dann müsste man versuchen, das jetzt zur Routine werden zu lassen und ja, am besten jeden Morgen dann 10 Minuten Yoga zu machen. Und dieser Schritt, dass es dann mehr wird, der kommt ganz automatisch, dass man dann irgendwann denkt, ah, jetzt kann ich die Übungen, jetzt mache ich mal 20 Minuten vielleicht.
Ja, ja.
Und sich wirklich dann schrittweise steigern.
Wie ist es denn, weil Sie auch von Routine gerade gesprochen haben, also wann wird eine Routine wirklich zur Routine? Wann ist das keine Überwindung mehr für mich?
Ah, das ist sehr unterschiedlich, tatsächlich auch individuell unterschiedlich, aber das dauert schon ein paar Wochen, Monate. Aha. Dafür müssen wir das aber wirklich immer, immer wieder machen. Und also wir haben immer so Momente, wo wir uns mal nicht gut fühlen oder das Wetter nicht mitspielt oder was auch immer, dass wir dafür auch schon Strategien entwickeln, wie wir damit umgehen. Mhm. Also da wäre jetzt so ein Tipp, dass man sich so Pläne macht. Und im Vorfeld auch schon überlegt, was sind so kritische Momente, wo ich von mir vielleicht weiß, wenn irgendwie meine Freundin anruft, dann würde ich auch auf Sport verzichten, weil wir dann irgendwie lieber was trinken gehen oder so. Wenn das jetzt so ein kritischer Moment wäre, dann sollte man sich überlegen, wie kann man das vielleicht überwinden? Kann ich dann vielleicht doch meine Freundin überzeugen, dass sie mitkommt zum Sport? Oder wenn es regnet, dass ich vielleicht dann doch mal die Regenjacke ausprobiere oder so.
Ja, also das, was man ja überall liest, ist ja, man sollte halt die Treppe statt dem Aufzug nehmen. Okay, das wissen wir jetzt wahrscheinlich. Aber haben Sie da noch so irgendwie Sachen, wo es sind, das sind so Kleinigkeiten als Idee, wo ich mich mehr bewege, ohne dass ich es wirklich merke, sage ich mal?
Ja, ohne zu merken, würde ich tatsächlich sogar sagen, ist schwierig, wenn Sie das einbauen wollen, weil erstmal ist es schon auch mit ein bisschen Aufwand tatsächlich verbunden. Man kann aber sich so ein bisschen versuchen zu überlisten, indem man zum Beispiel einfach mal versucht, eine Bushaltestelle früher auszusteigen und den Rest zu laufen. Vielleicht nicht immer den kürzesten Weg zur Cafeteria laufen, sondern einmal um den Block rumläuft. Das sind dann so ganz kleine Alltagsaktivitäten, die man einbauen kann. Was auch noch natürlich hilft, sind, also wir nennen das so Self-Monitoring-Strategien, also dass man sich selbst beobachtet. Das haben ja auch ganz viele, dass sie irgendwie eine Smartwatch besitzen oder einen Fitness-Tracker oder auch mit dem Smartphone kann man das ja auch machen, dass man tatsächlich auch mal guckt, wie viele Schritte am Tag geht man denn. Und es gibt zwar so dieses Ziel, 10.000 Schritte pro Tag. Das ist, wenn man berufstätig ist, auch relativ herausfordernd. Ja, wenn man eher sitzt, da wird man schnell merken, okay, das schaffe ich jetzt nicht so häufig. Ja. Aber das kann ja auch ein Anreiz sein, dann einfach mal versuchen, jeden Tag 500 Schritte mehr zu versuchen, indem man dann zum Beispiel die Treppe nimmt und nicht den Lift oder eine Runde extra läuft. Wenn man dann Erfolg sieht, motiviert das auf jeden Fall auch.
Dann, Frau Professorin Radke, ich danke vielmals für die vielen guten Tipps. Und ich denke, da kann man sicherlich das eine oder andere rausziehen, um mehr Bewegung in seinen Alltag zu kriegen.
Sehr gerne.
Ja, also super spannendes Interview. Und was mir jetzt vor allem hängen geblieben ist, ist dieses, dass man nett zu sich sein soll, sich nicht direkt überfordern soll mit viel zu vielen Anforderungen. Einfach diese kleinen Schritte gehen, weil man da auch viel leichter Erfolgserlebnisse hat oder viel schneller Erfolgserlebnisse hat. Ne? Das ist, glaube ich, total wichtig.
Ja, und die motivieren ja auch. Und ich muss auch sagen, ich kann mich auch selber sehr gut in diese ganzen Tipps einfühlen.
Ja, und was, glaube ich, auch noch vielleicht eine wichtige Info ist, dass wohl jeder Mensch so einen inneren Schweinehund hat. Vielleicht haben manche einen kleinen Hund und manche einen großen Hund, aber er ist auf jeden Fall immer da. Sogar Menschen, die aus beruflichen Gründen wissen, dass Bewegung und Sport extrem wichtig sind, sogar die haben einen. Zum Beispiel Martin Halle, unser Sportmediziner.
Ich habe genauso einen Schweinehund wie jeder, auch wenn ich Leiter der Sportmedizin bin und Sportkardiologie. Ja, also wenn das Frühstück am Frühstückstisch ist, an dem kann ich nicht mehr vorbei. Was mache ich? Ich versuche an der Küche vorbeizukommen, unten bei mir in den Keller und aufs Fahrradergometer. Keine Zeit, klar, getaktet. Was mache ich? Auf das Fahrradergometer rauf, nehme den Rasierapparat, der da liegt, rasiere mich, da habe ich schon mal 5 Minuten rum. Und dann sage ich, okay, jetzt nochmal die Intensität ein bisschen höher und dann das Radio an und dann gebe ich mir nochmal ein bisschen, ich sage jetzt nicht welchen Sender, bin ich bei 15 Minuten, super, dann nach oben duschen und dann ist das Frühstück da und dann habe ich alles gemacht. Und man muss natürlich auch sagen, ich nehme immer das Fahrrad, bin auch hier zur Arbeit mit dem Fahrrad, also das kommt zusätzlich dazu.
Ja, also mit dem Fahrrad in die Arbeit, da bin ich wohl in guter Gesellschaft.
Ja.
Wenn ihr jetzt also Lust bekommen habt und sagt, okay, ich möchte jetzt Sport machen, dann ist ein wichtiger Punkt, gerade bei Typ-2-Diabetes und oder wenn ihr Sportneulinge seid oder einfach eine sehr lange Pause eingelegt habt,
dann ist es wichtig, dass ihr erstmal in eure hausärztliche Praxis geht und euch dort durchchecken lasst. Also zum Beispiel darauf, wie belastbar euer Herz ist, ob ihr Bluthochdruck habt oder schon Nervenschäden. Und davon hängt dann ab, wie viel Sport und welchen Sport ihr machen könnt. Beziehungsweise, ob es vielleicht auch sinnvoll ist, Sport zusammen mit einem Trainer zu machen, der euch dabei begleitet.
Das hat übrigens auch nochmal Dr. Martin Kornmann betont, also der Diabetologe, den ihr am Anfang der Folge gehört habt.
Beispielsweise jemand, der schwer herzkrank ist, zu sagen, jetzt fahr mal los, ja, das wäre natürlich fahrlässig, ja, sondern im Grunde genommen geht es darum zu sagen, wie weit ist jemand unter körperlicher Belastung in der Lage, diese überhaupt zu kompensieren, ja. Im Grunde genommen sind ja viele Menschen mit Diabetes schon am Herzen irgendwo erkrankt, ja, haben schon Durchblutungsstörungen, ohne dass sie entsprechende Beschwerden haben. Und von daher ist also ein normales EKG dann sicherlich nicht ausreichend, sondern es braucht schon ein Belastungs-EKG, um zu sehen, wie bei schrittweiser Belastung das Herz reagiert dann. Aber wie gesagt, umfassende Vordiagnostik, Anamnese, Füße anschauen, Augen anschauen, ja, Augen zum Beispiel ganz wichtig, dass wenn jemand jetzt doch ins Studio ginge, er zum Beispiel keine Presseatmung macht, ja. Das wäre bei Augenproblemen schlecht.
Aber keine Sorge, das betrifft jetzt nicht pauschal jeden. Aber ihr wollt mit dem Sport ja auch eure Gesundheit verbessern. Also daher wäre so ein Check auch echt notwendig. Da kann eine diabetologische Schwerpunktpraxis zum Beispiel der erste Anlaufpunkt sein.
Und wenn es dann aber losgeht, dann ist es am besten so, dass ihr die Belastung ganz langsam steigert. Also indem ihr erstmal länger trainiert, schrittweise, indem ihr dann häufiger trainiert und dann eben auch die Intensität nach oben schraubt. Und es gibt ja auch extra Sportgruppen für Menschen mit Diabetes, wo ihr speziell Anleitungen bekommt.
Mhm, genau, oder ihr könnt euch natürlich auch im Fitnessstudio anmelden. Und noch ein Tipp dazu, checkt am besten aus, ob die eine Ahnung haben, was man bei Sport und Diabetes beachten muss. Wenn die also nach Vorbefunden fragen oder ob ihr zusätzliche Erkrankungen habt, dann ist das eigentlich ein ganz guter Hinweis auf ein gutes Studio.
Und was man auch noch sagen muss vielleicht, dass ja einfach der Vorteil am Sport in der Gruppe ist oder auch generell mit anderen zusammen, dass es viel mehr Spaß macht und auch einfach mehr motiviert und man dadurch besser durchhält.
Das muss ich sagen, ist auch meine Erfahrung. Meine Laufpartnerin hat vergangenes Jahr ein Kind bekommen und meint ihr, dass ich einfach alleine zum Joggen gegangen wäre?
Ja, geht mir ähnlich. Und noch ein wichtiger Punkt an der Stelle, solltet ihr Medikamente nehmen, dann müsst ihr das bitte auch vorher mit eurer Ärztin oder eurem Diabetologen abklären.
Da hat der Sport nämlich auch eine Auswirkung, weil bei Medikamenten, die den Blutzucker senken, also ich denke da an Sulfonylharnstoffe oder Glinide oder auch Insulin, sollte man vor dem Sport, also wenn ihr den Körper wirklich unter Anstrengung setzt, ich meine jetzt nicht die Alltagsbewegung, so ein paar Vorsichtsregeln beachten, um eine starke Unterzuckerung zu vermeiden.
Da muss dann nämlich das Wann und das Wie viel nochmal gut drauf angepasst werden, je nachdem, was für einen Sport ihr macht und wie intensiv ihr den machen wollt.
Also ganz konkret, passt zusammen mit eurem Arzt oder eurer Ärztin die Dosis eurer Medikamente an, messt häufiger den Blutzucker und habt immer ein Notfallpäckchen aus schnell und langsam ins Blut gehenden Kohlenhydraten bei euch. Also zum Beispiel ein Traubenzucker, der schnell ins Blut geht und eine Müsli-Riegel für die langsamen Kohlenhydrate.
Auch noch ganz wichtig ist, finde ich, nur weil die halbe Welt gefühlt zum Joggen geht, heißt das nicht, dass das auch eure Sportart sein muss, ja? Sport soll vor allem Spaß machen und es gibt ja super viele Möglichkeiten. Da könnt ihr euch was aussuchen, ausprobieren, rumprobieren, testen und das Perfekte für euch finden.
Ja, genau. Und es gibt ja auch wirklich so viele Sportarten auf der Welt. Da ist für jeden von euch was dabei. Und als kleiner Motivationsboost auch hier nochmal Dr. Kornmann.
Ich sehe schon bei einer ganzen Menge, also eigentlich bei den allermeisten Menschen, die wir in Bewegung gebracht haben und auch wenn es nur kleine Fortschritte waren, aber doch Dinge, wo sie sagen, hey, das hat mir jetzt wirklich gut getan und mein Stoffwechsel ist besser geworden. Ich konnte meine Medikamente reduzieren. Vielleicht auch Menschen, die Insulin schon gespritzt haben, konnten das Insulin reduzieren oder sogar ganz absetzen, was natürlich auch für eine Gewichtsreduktion auch sinnvoll ist dann, ja.
Die Lösung heißt nur Mut. Also traut euch einfach, weil jeder Schritt, jede Art von Bewegung hilft eurer Gesundheit. Und was wir aus dieser Folge mitgenommen haben, das fassen die Anja und ich euch jetzt nochmal zusammen.
Die Vorteile von Sport und Bewegung sind, sie helfen, das Gewicht zu halten, den Blutzuckerspiegel und den Blutdruck und damit das Risiko für Folgeerkrankungen zu senken. Und beides stärkt die Psyche.
Besonders wichtig ist die Alltagsbewegung und die muss gar nicht aufwendig sein. Zum Beispiel mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren oder zum Supermarkt.
Sport sollte eine Mischung aus Ausdauertraining wie Schwimmen oder Walking sein und Krafttraining. Und ihr könnt das noch mit Übungen für mehr Beweglichkeit und Koordination ergänzen.
Bevor es losgeht, bevor ihr so richtig einsteigt in den Sport, lasst euch ärztlich durchchecken. Also, wie geht's eurem Herz? Wie sehen eure Füße aus? Gibt's vielleicht schon Probleme mit den Augen? Weil von diesen Sachen hängt dann ab, welchen und wie viel Sport ihr machen dürft. Besprecht außerdem mit eurem Arzt oder eurer Ärztin, ob und wie ihr gegebenenfalls eure Medikamentendosis anpassen sollt, damit es eben beim Sport nicht zu Unterzuckerungen kommt.
Egal, ob es nun um mehr Bewegung oder Sport geht, setzt euch realistische Ziele und fangt klein an. Baut jeden Tag ein kleines bisschen mehr Bewegung in den Alltag ein und macht das zur Routine. Und sucht euch Mitmenschen und Vorbilder, die euch motivieren, dran zu bleiben.
Am Ende des Tages ist es ja einfach wichtig, dass ihr euch nicht quälen müsst, dass es keine Schinderei ist, sondern dass es Spaß macht. Und ich glaube, da ist es total wichtig, dass man im Kopf umschaltet und dass man wirklich fühlt, das ist gerade gut für mich, was ich da mache, weil dann integriert man das auch.
Ja, ich habe zum Beispiel gemerkt, dass das Radfahren in die Arbeit meinen Kopf richtig gut durchlüftet und ich viel besser gelaunt in den Tag starte. Und für mich ist das irgendwie kein Sport oder keine Bewegung, sondern irgendwas, was ich wirklich für mich mache, was nichts mit Wettbewerb zu tun hat oder weil andere mir das vorschreiben, sondern weil ich einfach merke, damit tue ich mir was Gutes.
Ja, so geht's mir tatsächlich auch mit dem Radfahren und auch mit dem Spazierengehen. Mhm. Ja, nehme ich mir hiermit auch vor, das öfter zu tun. Ja. Und für die Sporteinsteiger unter euch, da können wir euch die 10 goldenen Regeln für gesundes Sporttreiben ans Herz legen. Da hat nämlich die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention so richtig schön knackig zusammengefasst, was man eben beachten kann, wenn man einsteigt. Und den Link, den packen wir euch in die Infos zu dieser Folge. Und damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass euch der ein oder andere Tipp bereichert. Mein Name ist Sabine Pusch.
Und ich bin Anja Kopf. Wir sind im Team von gesundheithören.de, dem Audioangebot der Apothekenumschau. Und wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann schreibt uns doch gerne eine Mail mit Lob, Anregungen oder Kritik an redaktion@gesundheithören.de.
Wir erscheinen alle 4 Wochen am Freitag.
Und das nächste Mal geht es darum, wie Diabetes und eine Krebserkrankung zusammenhängen. Und auch da spielt übrigens Sport eine Rolle.
Wir freuen uns also, wenn ihr wieder mit dabei seid.
Und wir sagen Tschüss.
Ciao.
Der Zuckerdetektiv. Der Diabetes-Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.